Ich möchte eine Schriftstelle als Thema über diesen Tag stellen, die soll uns begleiten, und zwar ist das aus 2. Petrus 2, der Vers 10.
2. Petrus 2, Vers 10.
Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi oder Jesus Christus. Das ist ein Vers, der für mich eine sehr starke Bedeutung hat seit vielen Jahren. Vor vielen Jahren hatten wir lieben Besuch aus Holland und auch einen lieben Bruder aus England, und der hat mir mal einen ganz kleinen Papierschnipsel in die Hand gedrückt, wo zwei Bibelstellen drauf standen, und eine davon ist diese. Und diese Schriftstelle hat für mich eine besondere Bedeutung. Und die Formulierung "befleißigt euch umso mehr" ist mir sehr wichtig in dieser Schriftstelle.
Das ist 2. Petrus 1.
Entschuldigung, also Kapitel 1.
Ja.
Dann ist es ein Fehler, danke. Ja, vielen Dank, das sollte schon stimmen. 2. Petrus 1, genau. Ja, befleißigt euch umso mehr. Das sagt etwas darüber aus, dass unsere Berufung, unsere Erwählung und das, was daraus folgt, nicht automatisch passiert. Nicht einfach von alleine, weil wir uns mal bekehrt haben oder weil wir vielleicht christlich aufgewachsen sind oder christlich erzogen wurden, sondern befleißigt euch umso mehr bedeutet, das hat etwas mit uns zu tun, mit unserer Aktivität. Die Schlachter 2000 übersetzt, seid umso eifriger bestrebt. Eifrig bestrebt sein. Oder die NGÜ, Neue Genfer Übersetzung, übersetzt, setzt erst recht alles daran. Also an irgendetwas alles daran setzen oder eifrig bestrebt sein. Das bedeutet, das ist ein wichtiges, maßgebliches Ding in unserem ganzen Leben. Berufung und die Pläne Gottes kommen nicht in unserem Leben zur Ausführung, wenn wir passiv sind oder warten, dass Gott irgendwann irgendetwas tut. Es hat sehr viel mit Fleiß zu tun. Und ich meine damit nicht, dass wir getrieben sind, Werke zu tun für Gott, um erlöst zu sein oder um seine Annahme zu verdienen oder seine Liebe zu verdienen, sondern ich meine Fleiß als Reaktion darauf, dass wir errettet sind. Also, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Aus diesem Satz können wir auch schließen, wenn wir das nicht tun, ist unsere Berufung und Erwählung eben nicht festgemacht. Und dann gibt es im Vers 11, zumindest in der Elbefelder, gibt es diese Formulierung, denn so. Wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich. Mit anderen Worten, wenn wir bestrebt sind und eifrig sind, unsere Berufung und Erwählung festzumachen, und was das bedeutet, was das beinhaltet, darüber wollen wir heute sprechen, dann haben wir das Versprechen vom Herrn, dass wir das Ziel erreichen, dass wir in das Reich Gottes eingehen werden oder dass uns der Eingang reichlich gewährt wird. Oder wie es die NGÜ übersetzt, dass der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Jesus Christus weit offen steht. Also das denn so bezieht sich auf das eifrig sein, fleißig sein, unsere Berufung, unsere Erwählung festzumachen. Insofern sind es sehr, sehr wichtige Fragen. Was ist meine Berufung? Wie erfahre ich meine Berufung? Wie finde ich das heraus? Und wenn ich meine Berufung kenne oder zumindest eine Vorstellung habe, in welche Richtung das geht, wie komme ich da hinein? Das sind wichtige und entscheidende Fragen. Und jedes Kind Gottes ist beauftragt, auf diese Fragen Antworten zu finden und darin fleißig zu sein. Ich möchte also sehr ermutigen, die Gedanken, das macht alles der Herr. Und der Herr muss das in meinem Leben alles machen. In Bezug auf Berufungen werden wir das dann noch sehr praktisch auch auseinandernehmen. Gibt es einen Teil, den Gott tut, und es gibt einen Teil, den wir tun. Und wenn wir diesen Teil nicht tun, wird Gott das nicht übernehmen. Das ist also eine Ursache dafür, dass viele Berufungen brach liegen oder nicht in Aktion treten, nicht zur Ausführung kommen, schlicht und ergreifend aus Passivität, weil man wartet auf irgendetwas. Befleißigen oder eifrig bestrebt sein oder alles daran setzen. Also ich verwende mal gerne den Vergleich, ich denke, das machen nicht unbedingt alle, aber doch viele. Wenn man irgendwo bei eBay ein Schnäppchen sieht und will das unbedingt ersteigern, dann kann man schon Energie entwickeln und weiß ganz genau, wann die Frist abläuft und wann ich wie bieten muss. Und ich erinnere mich, weiß nicht, ob das jetzt noch so stattfindet, aber wo das relativ neu war, dass wir da so drüber sprachen, mit Funkwecker, da Sekunden genau geht, um wirklich zu wissen, wann die Bieterzeit endet und das letzte Gebot. Und also da kann man schon fleißig sein oder eifrig dabei sein, wenn man etwas will. Wobei das nur ein ganz schmaler Vergleich ist, weil hier geht es wirklich um unser Leben und hier geht es auch um unseren Lohn, nämlich um unseren ewigen Lohn und um unsere Zukunft bei Gott. Also deshalb fordert uns hier der Petrusbrief dazu auf, uns zu befleißigen oder eifrig bestrebt zu sein. Dass wir unsere Berufung kennen und dass wir in ihr leben, das ist die Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Es ist das beste, erfüllteste Leben, was wir führen können, wenn wir wissen, ich bin an dem Platz, wo Gott mich haben will. Und wir sind da auch viel unterwegs und ich habe manche Gespräche gehabt mit Leuten, zum einen mit Leuten, die mir erzählten, dass sie seit Jahren danach suchen, was ihr Platz ist und darunter sehr leiden, ihren Platz noch nicht gefunden zu haben. Und zum anderen hatte ich Gespräche mit Leuten, die sagen konnten, jetzt habe ich meinen Platz gefunden, jetzt weiß ich, hier, genau hier soll ich sein. Und das ist das beste und erfüllteste Leben, was wir überhaupt führen können. Es gibt wirklich nichts, auch nicht mal ansatzweise irgendetwas in der Welt, was uns diese Zufriedenheit und den Frieden und das Erfülltsein geben kann, wie das zu tun, was der Herr von uns möchte. Es gibt nichts Besseres. Und im Grunde genommen sind alle Menschen letzten Endes auf der Suche nach Erfüllung, auf der Suche, was ist der Sinn, warum bin ich hier, was ist mein Platz. Also das zu kennen ist auch Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Und es ist die Voraussetzung dafür, dass die Absichten Gottes in Existenz kommen, die Absichten Gottes für dich oder für mich. Es ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir das Ziel erreichen, dass wir nicht auf Irrwege geraten, falsch abbiegen oder vielleicht vom Herrn abfallen. Es ist die Voraussetzung dafür, dass wir ein Leben in Fülle führen können und nicht in einer geistlichen Armut oder in einem geistlichen Zustand, wo wir vielleicht gerade so überleben oder wo wir uns von Veranstaltung zu Veranstaltung schleppen. Es ist die Voraussetzung für ein erfülltes Leben und nicht in geistlicher Armut zu sein. Und dann kennen wir das ja aus dem Wort Gottes, dass wir am Ende als treue Knechte befunden werden. Und das ist ein für mich sehr entscheidendes Ding. Das Wort Gottes sagt, dass Jesus wiederkommt, das hat er versprochen. Und es wird, wenn wir von Neuem geboren sind und ihm nachgefolgt sind, geht es nicht, wenn er wiederkommt, um die Frage unserer Errettung. Die Frage ist entschieden, die wird nicht neu entschieden, wenn Jesus kommt. Im Thessalonischer Brief steht es, dass wir alle erscheinen vor dem Richterstuhl Christi. Und wir alle bedeutet wir Wiedergeborenen, weil der Brief ist in Thessalonisch an Leute geschrieben, die dem Herrn gehörten. Aber wir erscheinen nicht vor dem Richterstuhl Christi, weil dort über unsere Errettung entschieden würde. Wir sind errettet und das ist eine Tatsache und die steht. Worüber dort entschieden wird, ist unser Lohn. Und ich glaube, dass der Herr unser Leben bewertet und dass dort dann offenbar wird, gibt es dafür himmlischen Lohn und waren wir treu. Ich lese uns mal diese beiden Schriftstellen, diese beiden Verse, die jeweils am Ende von dem Gleichnis kommen mit den Talenten oder den Pfunden. Das eine ist Matthäus 25, Vers 23. Also das ist am Ende von dem Gleichnis von den Talenten. Und da sagt Jesus dann in dem Gleichnis, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Hier haben wir also eine Brücke von unserem diesseitigen Leben in das ewige Leben oder Leben bei Gott hinein. Eine Brücke in die Ewigkeit, wenn man es so nennen will. Und aus diesem Vers können wir entnehmen, dass unser Leben hier und die Art und Weise, wie wir unser Leben hier führen, Konsequenzen und Bedeutung hat in die Ewigkeit hinein. Weil die Konsequenz hieraus ist, dass der Knecht treu war, dass er über vieles gesetzt wird. Und das finden wir auch nochmal in Lukas 19. Da ist es sogar noch stärker ausgedrückt. Lukas 19, Vers 17. Hier haben wir das Gleichnis von den Pfunden oder anvertrauten Pfunden. Da steht, und er sprach, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Also ich persönlich glaube, dass sich das bezieht auf das Leben im tausendjährigen Reich. Und dass unsere Treue der ausschlaggebend dafür ist, was wir im tausendjährigen Reich tun werden und wie viel Verantwortung wir haben werden. Und wenn wir über Berufung sprechen und über ja, das, was in Ewigkeit auf uns zukommt, dann brauchen wir wenigstens eine vage Vorstellung, was das bedeutet. Ewigkeit bedeutet nicht, dass wir Jahr aus, Jahr ein, ewig, gelangweilt, im weißen Gewand irgendwo sitzen und auf einer goldenen Harfe spielen. Und dann nichts mehr irgendwie passiert, versteht ihr? Ewigkeit, glaube ich, kann man oder sollte man sich so vorstellen, dass das Leben weiter Aufgaben hat, wir Verantwortung haben, Dinge entstehen, Dinge getan werden, Neues erschaffen wird, aber eben absolut ohne irgendeinen bösen oder finsteren Einfluss, eben vollkommen rein in vollkommener Gerechtigkeit. Und es ist für das Leben in Ewigkeit ausschlaggebend, ob wir hier treu erfunden wurden. Und das ist ja, zumindest in unserer Gesellschaft, ist die Eigenschaft Treue eigentlich nicht mal so bedeutungsvoll. Aber im Wort Gottes ist es, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft überhaupt in Bezug auf Berufung. Also in beiden Gleichnissen werden die Knechte gelobt und bekommen Lohn für ihre Treue. Also das alles sollte uns anspornen. Wir haben ja hier 60, 70, 80 Lebensjahre. Wenn wir sagen, gesegnet sind vielleicht 90. Und das ist mal ausschlaggebend für eine Ewigkeit, was unsere Vorstellung an sich sprengt. Also wenn man versucht, 2-3 Minuten sich hineinzudenken, was ewig ist, dann merken wir da wie an eine Wand kommen, wie an eine Grenze. Aber diese beiden Gleichnisse und noch viele andere Schriftstellen auch zeigen uns das, dass das Bedeutung hat. Welchen Lohn werden wir haben in Ewigkeit, den uns niemand wegnimmt, der nicht verfällt, den niemand an der Börse verspekuliert, der nicht entwertet wird und welche Position, wie viel Verantwortung werden wir haben? In Lukas wird dieser Knecht aufgrund seiner Treue Vollmacht haben über 10 Städte. Und das ist für mich ein sehr angenehmer Gedanke, es ist eine sehr angenehme Vorstellung, dass es im tausendjährigen Reich ein Leben geben wird in Gerechtigkeit. Das ist gewaltig. Ein Reich in Gerechtigkeit. Und dann in Ewigkeit. Ja, also es ist von elementarer Bedeutung, dass wir die Pläne Gottes für unser Leben kennen. Und es ist absolut der erklärte Wille Gottes, uns das zu offenbaren, dass wir das finden, was wir suchen. Dass wir darin leben können und das tun können, was der Herr uns aufträgt. Ich finde das eine außergewöhnliche Wertschätzung von Gott. Das ist so liebevoll, so wertschätzend, dass er tatsächlich für jeden von uns einen spezifischen Plan hat. Und dass für jeden von uns gilt, dass wir bestimmt sind, Frucht zu bringen. Dass nicht wir Gott davon überzeugen müssen, sondern dass er das schon entschieden hat für uns. Und er das so möchte, dass das geschieht. Das finde ich ganz stark. Also eine wesentliche Eigenschaft im Reich Gottes ist Treue. Da kommen wir später noch ausführlicher dazu. Und diese Knechte werden dafür belohnt. Ja, wer möchte das nicht? Ein erfülltes Leben führen. Und das hat der Herr für uns vorgesehen. Und das ist meine Hoffnung, es war auch mein Gebet für das Seminar heute, dass überall dort, wo aus den unterschiedlichsten Gründen irgendwie Hindernisse sind in unserem Leben oder irgendwelche Festungen, in Gedanken, aufgrund von Erfahrungen oder von Prägungen, es spielt letzten Endes keine Rolle, warum, aber wo immer auch irgendwo Festungen sind, die dem entgegenstehen, die uns davon abhalten, die uns nicht sehen lassen wollen, was der Herr für uns hat, dass heute der Heilige Geist wirkt, dass solche Festungen fallen, dass wir durchsehen können, dass wir erkennen können, Gott meint mich. Also einmal diese Festung, das Gedankengut, das ist was für hochgeistliche Leute. Das ist was für Leute, die vollzeitig im Dienst sind, abgefahrene Typen, die eben nach Afrika gehen und die wildesten Aktionen reiten. Aber ich bin ein kleines Licht, ich wohne irgendwo auf einem unbedeutenden Dorf, für mich gilt das alles nicht. Dieses Gedankengut, das sind Lügen vom Feind. Und wir haben das Alte Testament aufgeschrieben und viele Geschichten von Menschen werden uns berichtet, weil sie eine Botschaft für uns haben. Also dieses Gedankengut, da muss man viel geistlicher sein. Und immer da überhaupt geeignet ist, für Gott irgendwas tun zu können, wenn ich da in mein Leben gucke, was ich alles noch nicht auf die Reihe kriege, was mir schwerfällt, das ist was für die anderen. Das sind lauter Lügen. Gott hat einen Plan für dich ganz persönlich. Und er möchte, dass du den Plan Gottes entdeckst und darin lebst und damit oder dadurch ein ganz erfülltes Leben führen kannst in Zufriedenheit. Gott hat einen Plan. Es ist gewaltig, dass Gott einen Plan hat. Und wie wir vorhin gehört haben, was aus seinen Lippen gekommen ist, ändert er nicht. Das ist nicht wie in unserem Land, wo Regierungen etwas versprechen und dann kommt eine Wahl, dann kommt ein neuer Koalitionsvertrag und dann ist es plötzlich anders. Das passiert Gott nicht. Es gibt niemanden, der mit Gott einen Vertrag macht, woraufhin Gott dann was ändern müsste. Gott hat einen Plan. Da will ich uns das mal lesen aus 1. Mose 1, weil immer wieder in der Schöpfung wir sehen können die grundsätzlichen Gedanken und Absichten Gottes. 1. Mose 1. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also nicht die kriechen, sondern kriechen. Und dann Vers 28, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und dann schauen wir ins Kapitel 2. Da Vers 18. Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und das ist eine Stelle, die beeindruckt mich immer wieder. Weil wir hier sehen können, dass Gott uns als sein Gegenüber geschaffen hat und ausdrücklich gesagt hat, dass der Mensch über alles herrschen soll und sogar so weit geht, dass er seine ganze Schöpfung dem Mensch brachte, um zu sehen, wie der Mensch sie nennen würde. Also das war die Entscheidung des Menschen, wie er die Tiere nennt. Und es steht in der Schrift festgehalten, genau so sollten sie dann heißen. Und das gilt für uns heute. Das zeigt uns etwas, dass wir ein Gegenüber sind für den Herrn und dass wir in einer Partnerschaft miteinander Dinge tun. Wenn die Bibel davon spricht, über der Schöpfung zu herrschen, manch einem kommt da vielleicht eine gedankliche Assoziation von Diktatur oder von jemandem, der sehr hart irgendwie allen sagt, wo es lang geht. Aber herrschen im biblischen Sinne meint, für das Ganze die Verantwortung übernehmen. Pflegen, regieren, damit umgehen, prägen, dafür sorgen. Das schließt alles das Wort herrschen ein. Und Gott schöpft oder schafft eine Schöpfung und der Mensch sollte für alles sorgen und damit tun, was er damit tun will. Und in diesen wenigen Versen können wir sehen, Gott brachte die Tiere zum Menschen und war gespannt, wie würde er die Tiere jetzt nennen? Wie würde er das machen? Und wir lesen nicht davon, dass der Mensch sagte, als der Elefant vorgeführt wurde, Herr, was möchtest du, wie ich den Elefant nenne? Sondern der Mensch sollte entscheiden. Manchmal sind wir ja ganz fromm. Und je frommer wir sein wollen, umso mehr soll ja der Herr alles sagen, was wir tun sollen. Aber so funktioniert das mit Berufung nicht. Hier können wir sehen, Gott brachte die Tiere zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, sollte ihr Name sein. Der Mensch bekam Verantwortung. Und Gott hatte Freude daran. Gott hatte Freude daran zu sehen, wie der Mensch das jetzt machen würde. Und wir wissen nicht aus dem Wort, wie lange diese Zeit währte, wo Gott und die Menschen im Garten Eden Gemeinschaft hatten und der Mensch eben über der Schöpfung herrschte. Wir wissen nicht, wie lange das war, bis die Schlange kam und bis die Verführung kam. Vielleicht war es aus unserer Sicht ein extrem langer Zeitraum, keine Ahnung. Aber hier können wir sehen, das ist die Absicht von Gott ganz am Anfang gewesen und das ist sie bis heute, dass wir ein Gegenüber für ihn sind. Und dass er uns Dinge gibt und uns beauftragt zu Dingen. Und dass er in bestimmten Bereichen gespannt ist, wie wir das tun. Also herrschen bedeutet Verantwortung übernehmen, regieren, pflegen, damit umgehen, leiten, weiterentwickeln, prägen, dafür sorgen. Das meint herrschen. Gott hat einen Plan. Für dich ganz persönlich. Dann lass uns anschauen 1. Korinther 15. Ich lese mal 1. Korinther 15 ab Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Aus dieser Schriftstelle können wir entnehmen, dass es also eine Gruppe von Menschen gibt, die Christus gehören. Und wir sollten sicherstellen, dass wir ihm gehören bei seiner Ankunft. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass ein Mensch in das Reich Gottes kommt, indem er von Neuem geboren wird. Ein Mensch kommt nicht in das Reich Gottes, wenn er christliche Veranstaltungen besucht, sondern er kommt ins Reich Gottes, indem er von Neuem geboren wird. Im Wasser getauft wird und im Heiligen Geist getauft wird. Das ist die Bedingung für den Eintritt in das Reich Gottes. Und dann sagt die Bibel hier, dass diese Menschen Christus gehören. Und das sagt auch etwas aus, dann, was das mit uns zu tun hat. Nämlich, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, gehören wir uns nicht mehr selbst. Das sagen auch noch andere Bibelstellen. Die will ich uns auch zeigen. Die markanteste Stelle ist 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir nun niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Also die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Also das kann oder soll heute nicht ausführlich unser Thema sein, aber von Neuem geboren sein ist mehr als was man landläufig so versteht unter Bekehrung. So dieses, ja, ich habe irgendwann mal mein Leben oder Jesus in mein Leben eingeladen oder ich habe irgendwann mal Jesus in mein Leben aufgenommen. Oder ich war vielleicht mal zu irgendeiner Veranstaltung und da war ein Sprecher und da war ein Gebet und das habe ich auch mal gebetet. Wir müssen also sicherstellen, das ist die Ausgangsposition für alles, ich bin von Neuem geboren und ich bin ein Kind Gottes. Das müssen wir wissen. Also das ist die Ausgangsposition für alles andere danach, alles was wir heute hören, gilt ausschließlich für diese Gruppe von Menschen, die wissen, sie sind von Neuem geboren. Und das Bekehrtsein, Jesus in mein Leben aufnehmen, das ist so die halbe Strecke. Also natürlich laden wir Jesus in unser Leben ein, aber die andere Seite ist, dass wir ihm auch unser Leben geben. Oder wie wir das finden im Römerbrief, dass wir mit Christus gestorben sind. Unser alter Mensch stirbt, in der Taufe begraben wird und ein neuer aufersteht. Das ist die vollständige neue Geburt. Dazu gehört, Jesus kommt in unser Leben und wir sterben. Unser alter Mensch stirbt. Und das hat auch zur Folge, dass wir Jesus eben nicht nur als unseren Erretter oder als Heiland kennen, sondern als unseren Herrn und König, als unseren Gott. Und das ist sehr entscheidend. Das muss zusammenkommen. Wir kennen Jesus als unseren Erlöser, der da für uns bezahlt hat, der für uns gelitten hat, und die Strafe auf sich genommen hat, die wir verdient haben. Und wir kennen Jesus als unseren Herrn. Bedeutet, er darf jetzt bestimmen, was geschieht. Das muss unbedingt zusammenkommen, sonst sind wir nicht von Neuem geboren. Wer von Neuem geboren ist, weiß das. Umkehrschluss, wer sich nicht sicher ist, ist nicht von Neuem geboren. Das braucht eine tiefe Gewissheit in unser Herzen. Und die Gewissheit kommt vom Herrn, wenn wir von Neuem geboren sind. Also das nur ganz kurz im Express-Tempo. Wer da mehr Lehre oder etwas darüber hören möchte, findet es auf unserer Website, Thema Bekehrung, Wiedergeburt. Dort wird es ausführlich besprochen, weil wir leider in unserem Land oder in Westeuropa überhaupt so eine Bekehrungskultur haben, die leider nicht durchbricht bis dorthin, ich erkenne Jesus als meinen Herrn an. Und das bedeutet, er ist der Herr und ich nicht mehr. Also das ist die Voraussetzung. Und deshalb lesen wir diese Verse, dass wir ihm gehören. Wir sind also sein Eigentum. Und daraus folgt, wir leben uns nicht mehr selbst. Wir leben nicht mehr nach unseren eigenen egoistischen Wünschen oder Zielen oder Absichten, sondern wir leben für ihn. Und in dieser zweiten Passage kommt dann auch diese Wortgruppe, dass Christus uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Also hier geht sofort daraus hervor, dass damit ein Auftrag verbunden ist. Also nur von Neuem geboren zu sein, versetzt uns in die Lage, sehen und erkennen zu können, was der Wille Gottes ist. Wenn wir nicht von neuem geboren sind, können wir geistliche Dinge nicht beurteilen oder erfassen, so sagt es das Wort. Demjenigen, der dort keinen Zugang hat, kann geistliche Dinge nicht geistlich beurteilen. Oder die Bibel sagt, dem ist es eine Torheit, dem ist es irgendwie unlogisch oder verkehrt oder wie man es auch anders ausdrücken möchte. Also, wir gehören uns nicht mehr selbst. Dann haben wir diesen Vers, der ja auch sehr bekannt ist, dann Vers 20 im 2. Korinther. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Oder in andere Übersetzungen übersetzen auch mit Botschafter. Und das ist ein sehr gutes Bild. Wenn ein Land einen Botschafter entsendet in eine andere Nation, als Beispiel das Land Kenia entsendet einen Botschafter nach Tansania, dann wird in Tansania, in der Regel in der Hauptstadt, es ein Botschaftsgebäude geben von der Botschaft von Kenia. Und in dieser Botschaft sitzt ein Botschafter. Und in dieser Botschaft ist das Grundstück kenianisches Grundstück, mitten in Tansania. Und dort gilt auch kenianisches Recht. Und der Botschafter ist also autorisiert, in Tansania sein Land Kenia zu vertreten. Und andersherum, das hatten wir ja in den letzten Monaten einige Mal in der Politik, wenn irgendwelche Ausfälle passieren, dann bestellt schon mal ein Land den Botschafter des anderen und lädt den vor. Und dann muss der Botschafter sich für Dinge verantworten. Das ist ein gutes Bild auf diese Schriftstelle auch, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Wir sind Botschafter für das Reich Gottes und vertreten das Reich Gottes hier auf der Erde. Wir haben die Botschaft zur Versöhnung und wir sind gesandt oder beauftragt oder autorisiert durch Christus. Botschafter oder Gesandte für Christus. Dann schauen wir auf Philipper 3. Ich lese mal ab Vers 12. Also hier schreibt Paulus von sich selbst, ein Mann, der absolut in seiner Berufung gelebt hat und gedient hat und seine Hingabe uns bis heute den Segen beschert, dass wir seine Briefe und seine Dinge lesen können, seine Offenbarung. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Also er sagt, ich bin noch nicht vollendet und ich habe es noch nicht endgültig erfasst. Aber ich jage dem nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Ich jage dem nach. Oder wie wir das am Anfang hatten, eifrig bestrebt sein, bemüht sein. Paulus sagt, ich jage dem nach. Ich denke nicht von mir, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und ich jage auf das Ziel zu. Und Paulus hatte erkannt, dass das Ziel wichtig ist und dass das Leben hier Konsequenzen hat für die Ewigkeit. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist etwas, was Paulus motiviert hat, all das auch mitzumachen, was er mitgemacht hat. Er war mehrmals im Gefängnis, wurde verfolgt, verleumdet, ihm wurden schlimme Dinge unterstellt, engste Brüder oder Geschwister haben ihn verraten, er war auf der Flucht, schiffbrüchig, wurde von der giftigen Schlamme gebissen. Paulus hat viel, viel auch erlitten für das Reich Gottes. Und die Motivation, da durchzuhalten, im Gefängnis, und das waren dann nicht Gefängnisse wie heute mit Flachbildfernseher und Freigang und die Gefängnisse waren dann noch anders. Paulus wurde geschlagen, einmal zu Tode. Ich glaube, dass ihn das motiviert hat, dass er sagen kann, ich jage auf das Ziel zu dem Kampfpreis. Das bedeutet, wenn der Kampfpreis etwas ist, was für uns wichtig wird, was für uns lohnend erscheint, dann sind wir aus dieser Tatsache heraus motiviert. Und wir wissen aus dem Wort, alles wird hier vergehen, Himmel und Erde werden vergehen, Die Erde wird aufgerollt wie ein altes Kleid. Also alles, was uns auch von außen aufgedrängt wird, wichtig zu sein, wird mal alles nicht mehr wichtig sein. Und wir müssen als Kinder Gottes eine gewisse Kultur uns erlangen oder angewöhnen, was ist wichtig. Und es ist wichtig, dass wir den Kampfpreis erhalten, den erreichen. Weil das wird mal in Ewigkeit so sein, in Ewigkeit. Und in 47.312 Jahren wird niemand mehr fragen, was war mal hier in dem Monat gerade wichtig, um uns herum. Dass also unsere Ausrichtung, unsere Orientierung, unsere Sicht weit nach vorn geht, in die Ewigkeit hineinreicht. Das ist etwas, was Paulus motiviert hat und warum er durchhalten konnte, auch wo es schwierig wurde. Er jagte auf das Ziel zu. Und Kampfpreis, dieses Wort deutet darauf hin, das ist nicht immer leicht. Kampfpreis bedeutet, es gibt einen Kampf um das Ganze. Es gibt einen Kampf, weil wir einen Feind haben und manchmal unser Feind besser weiß wie wir, welche Bedeutung das hat, dass wir in den Plänen Gottes leben. Unser Feind weiß, dass es für ihn in jedem Falle immer Niederlage bedeutet. Dass es in jedem Falle bedeutet, sein Reich wird geschwächt und das Reich Gottes wird gestärkt. Dass es in jedem Falle bedeutet, das Reich Gottes hat Sieg, wird ausgebreitet, vermehrt sich und er verliert Boden, er verliert Menschen, er verliert Anrechte, er verliert Machteinflüsse über Menschen. Der Feind weiß das. Und deshalb spricht doch Paulus von einem Kampfpreis. Es tobt ein Kampf darum, ob wir in dem leben, was Gott für uns hat oder eben nicht. Und dann haben wir diese Stelle im Römer 12, die noch etwas über unsere Hingabe an das Ganze sagt. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also hier steht, dass wir unsere Leiber ihm als ein wohlgefälliges Opfer geben. Und das nehme ich als ein Hinweis darauf, dass es also tatsächlich um unser hiesiges physisches Leben geht. Es geht nicht um irgendwas Geistliches irgendwo, es geht um unser physisches Leben hier. Und Paulus fordert uns auf, dass wir das ihm hingeben. Das hat damit zu tun, was ich vorhin sagte, dass er der Herr sein darf in meinem Leben. Er ist der Herr. Und ich unterordne ihm alle meine Wünsche, meine Ziele, meine Absichten, was ich erreichen will, was mir wichtig ist. Das muss ich nicht alles zerstören oder einstampfen, aber es muss alles unter die Herrschaft von Jesus. Und dann wird der Heilige Geist, je länger wir ihm folgen, aussortieren, das ist gut für uns und das ist nicht gut für uns. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Also wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen und wenn wir suchen, was ist sein Plan für mich, dann wird sich unser Leben definitiv von dem in der Welt unterscheiden. Es kann gar nicht anders. Und es geht darum, dass unser Sinn erneuert wird. Und das hat auch mit anderen Dingen zu tun, aber auch damit unsere Gesinnung in Bezug auf unsere Ziele. Was ist uns wirklich wichtig? Da kommen wir auch später noch drauf, was uns wichtig ist, dafür haben wir auch Zeit. Und dafür haben wir auch Kraft und dafür haben wir auch Geld. Und das Ganze mit dem Ziel, dass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Oder anders ausgedrückt, dass wir es herausfinden, was der Wille Gottes ist. Und da ist beschrieben als gut, wohlgefällig und vollkommen. Das ist klar. Aber das Ganze muss jetzt ganz spezifisch noch für uns konkret werden. Aber die allgemeine Absicht Gottes ist, jeder von uns hier soll den Willen Gottes erkennen Und durch uns wird Gutes, Wohlgefälliges und Vollkommenes geschehen. Das ist die Absicht Gottes für jeden von uns. Dass wir uns ihm hingeben als ein lebendiges, heiliges Opfer. Und das meint jetzt nicht, wir legen uns körperlich auf dem Altar und jemand opfert uns, sondern das meint das Recht auf Selbstbestimmung hinlegen. Das Recht auf Selbstbestimmung hinlegen. Und dieses Recht wird in unserem Bildungssystem, in unserer Gesellschaft nahezu trainiert. Aber das Wort Gottes ist völlig entgegengesetzt von dem Wesen unserer Zeit. Du musst sehen, wo du bleibst. Du musst, egal, mit Ellbogen. Du musst besser sein als jeder andere. Mit allen Methoden in die Position kommen, nach vorne kommen, Karriere machen, Einfluss haben, Macht haben, Geld haben. Dieses Recht auf Selbstbestimmung hinlegen. Das meint es, dass wir uns ihm selber geben. Und dann setzt eine Erneuerung unseres Sinnes statt. Das heißt, in unserer gesamten Vorstellungswelt, in unserem gesamten Gedanken und innersten Überzeugungen ändert der Heilige Geist, was uns wertvoll und wichtig erscheint. Ich kann von mir bezeugen, dass der Geist Gottes, wenn ich zurückschaue auf 15 oder 20 Jahre zurück, extrem verändert hat, was mir wichtig ist und was ich erreichen will. Und diese Sinnesänderung muss stattfinden. Dass der Geist Gottes dort in uns wirkt, dass wir sehen können, die Ziele Gottes, die haben Bedeutung. Und deshalb muss ich dies und das tun. Und deshalb setze ich hier Zeit ein und hier Kraft ein und hier mein Geld. Damit das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene geschehen kann. Dann schauen wir noch in den ersten Petrusbrief. Erster Petrus 4, Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Also das fasst das zusammen, das ist die Kernaussage. Christus hat im Fleisch gelitten für uns, er hat die Voraussetzung geschaffen, dass wir überhaupt von neuem geboren sein können und dass wir überhaupt befreit sein können, das Richtige zu tun. Und dann steht um die im Fleisch noch übrige Zeit, also exakt jetzt. Wir leben jetzt hier noch im Fleisch. Wir werden, wenn Jesus kommt, ein Auferstehungsleib haben. Das ist eine sehr gute Botschaft. Wenn wir älter werden, es fängt hier und dort mal an zu zwicken und zu drücken, ist das eine gute Botschaft, dass wir ein Auferstehungsleib bekommen werden. Da er nichts mal wehtut und alles funktioniert. Explizit die übrige Zeit hier im Fleisch. Nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes leben. Nicht mehr bestimmt oder gesteuert sind von unseren eigenen Begierden, sondern von dem Willen Gottes. Und das ist etwas Gutes. Das ist etwas Gutes. Das bedeutet nicht ein besonders anstrengendes, besonders schweres oder besonders grausames Leben. Dem Willen Gottes leben ist etwas Gutes. Weil wir haben ja gehört, dass der Wille Gottes gut ist und vollkommen und wohlgefällig. Und der Herr gibt uns so viel Verantwortung und hat so viel Vertrauen in uns, dass er sich festgelegt hat, uns zu gebrauchen für das, was er tun will hier auf der Erde. Und es ist eben nicht so, dass wir einfach austauschbar sind, dass wenn jemand sagt, mir ist das zu extrem oder ich kriege das nicht auf die Reihe, aber Gott ist allmächtig und Gott wird jemand anders finden. Es ist absolut eine Tatsache, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Aber erstmal, wenn du deinen Teil, deinen Platz nicht ausfüllen würdest, dann ist der Platz erstmal nicht ausgefüllt. Und es ist so ein starkes Zeichen seiner Wertschätzung, dass er uns braucht und durch uns Dinge tun will. Er hat es so festgelegt. Also diese Stelle fasst das nochmal zusammen, dass wir nicht mehr nach unseren Begierden leben, dass die Wertvorstellungen oder die Ziele, die anstrebenswert sind, allgemein, dass das nicht mehr unbedingt unsere Ziele sind, sondern dass die vom Geist Gottes geändert werden, dass unsere Gesinnung geändert wird. Vielleicht als kleines Beispiel von mir, hat es ja erzählt, bin groß geworden noch zu DDR-Zeiten, war in unserem Schulsystem und so bis zur Jungpionierstufe war ich da noch mit voll dabei. Dann erlebten auch meine Eltern eine Bekehrung und fing an, Jesus nachzufolgen. Und dann war praktisch mein Ausstieg kurz vor der FDJ, das war ein bisschen schwierig, aber es ging. Aber wir hatten ja über die Jahre Sowjetunion und Russischunterricht und der gesamte Sprachunterricht war eigentlich Ideologie. Und es ging immer nur um Kreml und Moskau und Rote Armee und Panzer und irgendwelche Dinge. Und die Sehenswürdigkeiten, das ist ja das russische Wort, was eigentlich jeder noch aus dem DDR-Unterricht irgendwie drauf hat. Und in mir entstand dort eine absolute Aversion und eine Abneigung gegen das Ganze. Einmal, weil ich so aufgewachsen bin zu Hause, dass mein Vater schon immer selbstständig war und das ganze VEB-Betrieb und Kommunismus und dieses Volkseigentum und niemand ist verantwortlich und überall wird geklaut wie sonst was und das war mir schon als junger Mensch zutiefst zuwider. Und dann noch diese Sprache. Und die Sprache ständig mit diesen Inhalten von Kommunismus gefüllt war. Und das immer nur um Rote Armee und um Lenin und Kreml und solche Dinge ging. Und deshalb war für mich Sowjetunion und die Sprache hier. Leider hatte das auch zur Folge, dass 6 Jahre Sprachunterricht eben bei mir so gut wie nichts hinterlassen haben. Außer, dass ich die Schrift lesen kann. Und immer wenn irgendwas, Sowjetstern, nur das Symbol deutsch-sowjetische Freundschaft dann noch dafür bezahlen und dann noch auch in meinem ersten Beruf hatten wir ab und zu Berührungspunkte. Das war ja damals im RGW, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, geregelt, welches Land darf was herstellen und dann mussten wir irgendwelche Produkte von der Sowjetunion kaufen, die gar nicht funktioniert haben. Ich kann mich erinnern, wir haben nachher neue Elektromotoren gekauft, die mussten wir erstmal komplett zerlegen, weil die überhaupt nicht funktionierten. Also das alles hat mir einfach eine totale Aversion gegen alles, was sowjetisch-russisch ist, hervorgebracht und ich wollte damit nie wieder irgendwas zu tun haben. Und über die Jahre hat Gott das so komplett geändert, dass ich heute, weil es eben meine Berufung ist, von Herzen gerne in diese Länder reise und diese Sprache höre. Und das ist nicht was, was du selber irgendwie erzeugen kannst, das macht der Geist Gottes. Und hat das komplett rausgenommen aus mir, dass ich eine Aversion habe gegen Russen, oder damals waren es ja nicht Russen, es waren ja Sowjets. Und die Sprache, ich die eben heute gerne höre und bin gerne dort. Und es ist für mich überhaupt nicht schwer oder überhaupt keine schlimme Belastung, auch in diesen russischsprachigen Ländern unterwegs zu sein, wo es an manchen Stellen relativ anstrengend ist und auch die kommunistischen Nachwehen immer noch zu spüren sind. Es wurde auf dem Flughafen immer noch angeschrien, wird, wenn man eine Frage hat. Also es gibt immer noch genügend Details, wo du merkst, ach ja, alles klar. Aber das hat Gott komplett geändert, dass es mich dorthin sogar zieht. Ich sehr gerne dort bin und ich mir so wünschte, ich hätte mehr von der Sprache gelernt. Das nur mal als ein kleines Beispiel, wie Gott Gesinnungen verändern kann. Also hätte mir das jemand 1987 erzählt, dass ich mal gerne nach Russland reise, den hätte ich für verrückt erklärt. Weil mir klar war, dort will ich nie hin, ich will da nicht mal hören und sehen davon. 10. Klasse Prüfung, ich habe das Fach mit einer 1 abgeschlossen und danach gelöscht. Leider zu gründlich gelöscht. Ja, und Gott hat das total geändert. Das kann der Heilige Geist tun. Das ist ein kleines Beispiel, wie der Geist Gottes unsere Gesinnung verändern kann und das auch will. Und wir eben so prüfen können oder herausfinden können, was sind die Pläne Gottes. Und heute sehe ich, diese Vergangenheit ist in gewisser Weise ein Vorteil für meine Frau und mich. Und wenn wir in russischen Gemeinden sind oder anderen Ländern, die zur Sowjetunion gehörten und wo immer noch sehr viel Russisch gesprochen wird, dann hat man sofort eine Verbindung, ja, wo kommt der her? Ich komme aus der ehemaligen DDR. Und ganz, ganz oft ältere Männer, ich war bei der Roten Armee, ich war in Potsdam. Ich Panzer gefahren in Potsdam. Und viele, viele ältere Männer haben mir schon erzählt, dass die Zeit bei der Roten Armee in der DDR ihre beste Zeit war, weil da gab es jeden Tag zu essen. Und da war es sogar warm in der Kaserne. Und erzählten mir, wenn du zur Armee kommst in Sowjetunion, dann hast du versucht, in der DDR zu dürfen. Das war für die das goldene Land. Schwer vorstellbar, weil ich erinnere mich noch gerade an die Kaserne in Altenburg. So toll sah das eigentlich nicht aus. Aber für dort, wo die herkommen, war das wunderbar. Und da hat man sofort eine Verbindung und ist irgendwie Verständnis da. Und die Leute haben auch sofort irgendwie mehr Vertrauen, weil sie auch Dinge erlebt haben. Und heute sehe ich, dass das sogar ein kleiner Vorteil ist, sowas mal kennengelernt zu haben, was eben vor der Wende so los war oder was da so stattfand. Und ich bin Gott wirklich dankbar dafür, das so ja verändert zu haben, weil ich könnte ja nicht Leuten dienen, die ich im Grunde des Herzens eigentlich ablehne oder verachte oder nicht mag. Das ist ja ausgeschlossen. Und das war früher der Fall. Und das hat Gott total geändert. Also, wir sind hier bestimmt, um dem Willen Gottes zu leben. Und wenn wir von Neuem geboren sind, bedeutet das, wir leben nicht mehr uns selbst. Wir bringen alle unsere Interessen, unsere Ziele unter seine Herrschaft. Und wir erlauben ihm, auszusortieren. Und wir trauen Jesus auch zu, dass er einfach viel, viel besser weiß, wie wir selbst, was für uns gut ist. Wir leben nicht mehr uns selbst, sondern dem Willen Gottes. Ich lese nochmal diese Passage, 1. Petrus 4,1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben.